Der S3-Podcast.
Man wird kritisiert, angegriffen und wenn es ganz schlecht läuft, sogar abgewählt. Wer in die Politik will, der braucht eine dicke Haut, besonders jetzt im Wahlkampf. Von außen fragt man sich manchmal, warum tun die sich das an? Antworten auf diese Frage geben in dieser Sendung zwei Leute, die lange Jahre selber Politik gemacht haben. Der Edgar Oehler und Gret Haller. Input redet aber auch mit zwei Politbeobachtern, mit dem Psychiater Mario Gmür und mit dem Bundeshauskorrespondent von Schweizer Radio DRS, Patrick Wülser. Was Politiker antreibt, eine Sendung von Thomas Balderer.
Ich hoffe, dass alle, die in der Politik gehen, zielstrebig sind, so sind es Larifari und leben im Tag hin. Und dann sind sie nicht würdig, dass man es wählt.
Wenn sie die Macht messen an dem, was man erreicht, dann kann ich ihnen sagen, als Frau bin ich immer noch relativ ohnmächtig gewesen, als Linke in der Schweiz auch. Aber vielleicht ein bisschen weniger ohnmächtig als vorher.
Das Amt ist mit Prestige verbunden, mit Ansehen, mit gewissen Privilegien. Man wird doch während der Session alltag 3-4 Mal umworben.
Dass du sehr bekümmert sie um so quasi eine saubere Weste, das will makellos sein und so weiter, das ist meistens verhängnisvoll für eine Politikerkarriere.
DRS 3, Wahlen 07.
Input. Warum sind sie eigentlich in der Politik? Wenn man das einen Politiker fragt, dann sagt er meistens, ja, ich mache das für mein Land, für die Schweiz. Das gehört quasi zum guten Ton, dass man das sagt. Input gibt sich mit dieser Antwort aber nicht zufrieden. Wir bohren tiefer. Als erstes befragen wir darum Gret Haller. Sie war für die SP zuerst 8 Jahre im Berner Stadtparlament. Von dort aus ist sie in die Stadtregierung, ist abgewählt worden und hat auf das aber als Nationalrätin weitergemacht und ist 1994 Präsidentin vom Nationalrat geworden. Eine beeindruckende Politkarriere. Heute ist Gret Haller 60, lebt in Frankfurt und gibt dort an der Uni als Juristin Seminar zum Thema Menschenrecht.
Ich bin über die Frauenfrage politisiert worden. Ich habe auch darum Jus studiert und meine Mutter war alleinerziehend mit 4 Kindern und da wird man so darauf aufmerksam, dass einiges nicht ganz aufgeht in dieser Gesellschaft, dass es Ungerechtigkeiten gibt. Und darum habe ich eigentlich, ich bin über die Frauenfrage politisiert worden.
Aktiv angefangen politisieren hat sie dann aber erst, wo sie von Zürich auf Bern gezügelt hat. Eine Zeit, wo für sie vieles anders geworden ist. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt und beim Bund eine neue Stelle angenommen.
Und dann ist es ganz schnell gegangen, da bin ich, es war eigentlich überreif gewesen. Ich war überreif gewesen und dann ist es sehr schnell gegangen, bin nach 2 Jahren schon ins Stadtparlament gewählt worden.
Als Zürcherin hat Gret Haller also als erster Schritt in die Politik fürs Berner Stadtparlament kandidiert. Mit 30 hat sie ihren ersten Wahlkampf geführt.
Ja, der ist mit mir geführt worden. Das hat man dort noch nicht selber gemacht. Ich kann mich jetzt noch erinnern, ich habe im Bundesamt für Justiz gearbeitet. Die Stelle, die ich dort angenommen habe, war die Anwendung der Europäischen Menschenrechtskonvention in der Schweiz und die ist im November 1974 in Kraft getreten. Ich bin also die Erste, die diese Stelle aufbauen musste. Und ich habe eine Diss geschrieben über Frauenrecht und Menschenrechtspakt von der UNO. Und ich weiss noch, das waren ganz andere Wahlkämpfe. Die hat man nicht persönlich geführt. Da hat
Sektion... Also sie sind nie auf die Straße gegangen?
Doch, aber immer alles im Verband von denen von der Sektion. Also man hat...
Immer als Gruppe?
Das hat alles die Sektion gemacht. Und natürlich hat man ein bisschen Idee dazu beigetragen. Und am Anfang hatte ich ein bisschen Angst gehabt, und dann habe ich es angefangen, wahnsinnig lustig finden, einfach die Leute anzusprechen.
Das hat Ihnen noch Spass gemacht?
Ja, es hat mir angefangen, Spass zu machen. Und ich habe es dann in vielen Wahlkämpfen später, habe ich immer gedacht, stinkt mir das. Und wenn dann die ersten 2, 3 vorbei waren, habe ich plötzlich eine tierische Freude bekommen, zu schauen, wer läuft und setzt weg, wen kann man. Das hat ja etwas zu tun mit Theaterspielen. Die Politik hat sowieso etwas zu tun mit Darstellertum, mit Artistentum. Und das hat mir dann einmal durch Spass gemacht.
Und wie hat sie die erste Zeit im Berner Parlament dann geprägt?
Ja, da hat man... Ich bin als relativ artig. Also die bernische Sozialdemokratie ist natürlich viel rechts gestanden, relativ, als die zürcherische. Das ist eigentlich immer, ja, das ist immer so gewesen. Also heute könnte es jetzt nicht mehr gegeneinander abwägen. Heute ist ja, sind ja Kategorien ganz anders als
links. Also Sie sind da noch ganz brav gewesen?
Ich bin sehr brav gewesen und bin dann aber relativ schnell mit der aktiven Politik ziemlich nach links übergerutscht. Und zwar, also als feministische, pazifistische.
Also wie das jetzt von den Braven dann plötzlich...
Ja, ich habe einfach entdeckt, dass ich gerne Politik mache und habe gemerkt, was meine Anliegen sind. Und wenn man natürlich feministische Politik macht, in einem relativ männlich dominierten, auch in der eigenen Partei, hat es vor allem Leute von der älteren Generation gehabt. Mann, also Parlamentarier, es waren relativ wenig Frauen gewesen. Und dann, wenn man dann solche Themen aufbringt, dann ist dann aber klar, dass man ans linke Ende rutscht. Aber das hat mir nichts. Es ist alles sehr schnell gegangen. Weil es ist alles bei mir überreif gewesen. Ich habe einfach den Knopf erst auf, als ich auf Bern gekommen bin.
Das Debattieren im Parlament, hat Ihnen das Spass gemacht zu dieser Zeit?
Es hat mir eigentlich, das Aufeinander losschlagen, öffentlich, hat mir eigentlich immer sehr viel weniger Spass gemacht als aushandeln ohne Öffentlichkeit. Ich habe das zwar können und ich habe gewusst, manchmal, wenn man wirklich etwas will, dann darf man sich nicht zu gut sein, sich auch öffentlich zu schlagen. Ich habe auch können in der Öffentlichkeit werben für Anliegen, die man schon formuliert hat. Aber eigentlich hat es immer eine gewisse Überwindung gebraucht, bis ich wirklich auf jemanden los bin. Und dann auch ich habe es dann gelernt, einzustecken und so. Also ich war 8 Jahre im Stadtparlament gewesen und dann 4 Jahre in der Exekutive und am Schluss abgewählt worden. Ja, das ist da,
Wie war das für Sie, wo Sie abgewählt also, worden sind?
Das ist nicht eine Frage vom Einstecken oder nicht Einstecken. Dort habe ich einen ganz grossen Lernprozess. Das ist natürlich etwas sehr Schmerzhaftes. Also vom Volk abgewählt werden aus einem Exekutivposten, das ist nicht lustig. Das ist ein gewaltiger Liebesentzug. Ja, das ist die richtige Umschreibung. Ich bin dann auch ein bisschen eine Zeit lang ein bisschen unendurch müssen, auch psychisch.
Was heisst das?
Ja, so ein bisschen halbwegs depressiv gewesen. Das ist jede und jeder, der behauptet, das sei jetzt nicht... kann ich mir nicht vorstellen, ganz, dass es stimmt.
Das steckt man nicht so einfach Zeug,
also, das muss man verarbeiten. Das ist nicht lustig. Eben, es ist ein Liebesentzug.
Und wie haben Sie denn das verarbeitet?
Ja, wie man so mit dem, da wartet man und redet mit den Leuten. Ich hatte ein wunderbares Freundesumfeld, das mich wirklich, also das hat mich sehr getragen. Und es hat niemand erwartet, dass ich abgewählt würde. Und das war ein Zeug. Ich hatte natürlich einen riesen Vorteil. Ich war schon im Parlament gewesen. Schon ein Jahr vorher gewählt und habe darum auch dort, es haben mich ganz viele Leute haben
Das hat sie dann wieder getröstet, ja, dass sie dort weitermachen können.
Aber es hat auch vor allem andere Konsequenzen gehabt. Ich habe ja immer gedacht, ich gehe jetzt in die Stadtexekutive und mache das 12 Jahre und dann bin ich dann schon alt und so. Und das hat meine politische Tätigkeit und meine berufliche Tätigkeit dann in ganz andere Bahnen gelenkt, wo ich rückblickend sagen musste, Schicksal hat wahrscheinlich schon gewusst, warum es mich dort weggeprügelt hat, weil es hat mich irgendwo an anderen Orten wollen.
Und dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, mit welchem Gefühl geht man dann in solche Auseinandersetzungen? Muss man die einfach führen oder eben, macht einem das mit der Zeit dann auch Spass,
die Auseinandersetzung? Also so, wenn ich strukturiert bin, hat es mir am Anfang furchtbar Angst gemacht. Dann einmal habe ich weiss noch, ist einmal um die Pensionskasse gegangen und dann hat da etwas geändert werden und dann haben zum Teil Leute von unserer Fraktion haben das abgelehnt, wo man es ganz klar nach Parteiprogramm für Gleichberechtigung nicht stimmen musste. Und dann habe ich nachher in die parteinähe Zeitung, in die Tagwacht, einen Artikel geschrieben, wie das eine Schweinerei sei. Also ich habe einfach da gesagt. Und dann weiss ich noch, in der nächsten Fraktionssitzung hat man eine Stunde über den Artikel geredet und wie das nicht ginge. Und einer nach dem anderen hat einfach da mich, seine Schelte über mich. Und dann am Anfang bin ich jedes Mal zusammengezuckt und etwa nach dem 10. habe ich gedacht, ja, jetzt geht das einfach noch so weiter und irgendwann geht es vorbei. Und irgendwann, ich weiss immer noch, welcher Kollege und Genosse ist leider gestorben unterzwischen, dann plötzlich das Wort verlangt und gesagt, so, jetzt lang ist es dann jemand. Er war gleich alt und das gleiche Art wie alle anderen. Und in diesen 2 Stunden habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ich habe einfach gelernt, dass man mich noch so kann, kübelvoll Schelte über mir ausleeren, dass wenn ich immer noch überzeugt bin, dass ich recht habe, dass ich am Schluss überlebe, oder?
Input. Der Glaube an ihre Mission, das Gefühl, dass sie sich für die richtige Sache einsetzt, das hat Grete Haller geholfen, auch mit der Schattenseite vom Politalltag fertig zu werden. Etwa im gleichen Alter wie Grete Haller ist auch der St. Galler Edgar Oehler in die Politik eingestiegen. Seine Motivation war aber etwas anders. Er hat einfach gewusst, er will Karriere machen. Und zwar die klassische Politik, Wirtschaft und Militär. Und der Plan ist aufgegangen. 24 Jahre lang war er schlussendlich für die CVP im Nationalrat. Im Militär hat er es zum Oberst geschafft und war am Schluss Kommandant eines Infanterieregiments. Dienstpflicht beendet, schreibt er in seinem Lebenslauf. Der Edgar Oehler hat eine Familie mit 4 Kindern und ist heute mit 65 Verwaltungsratspräsident, CEO und Mehrheitsaktionär von der Arbonia Forster Holding AG mit über 4'500 Mitarbeitern. Edgar Oehler, warum sind Sie Nationalrat geworden?
Das ist eine ganz eigenartige Geschichte. Ich habe im 70 in Hongkong gearbeitet, sehr schönes Leben, sehr interessant. Und dann auf dem Rückflug in die Schweiz habe ich mir gesagt, jetzt musst du entweder gehst wieder zurück auf Hongkong oder in die Schweiz. Mir hat das Internationale immer gefallen, die Politik hat mir auch gefallen, aber nie ein Mandat früher. Und habe dann mal überlegt, was ich mache in der Politik, und habe dann abgeklärt, Gemeinde, Gemeindepolitik, Kommunalpolitik, oh, das ist nicht für mich. Hundekotreglement und Feuerwehrabgaben, das ist nicht mein Lebensweg.
Dann sind Sie auf den Kanton gewechselt, haben Sie dort mal geschaut, was man machen könnte?
Dann habe ich im gleichen Zug, nachdem ich das abgelehnt habe, geschaut, was kann man im Kanton machen, Kantonsrat, Steuergesetz, Strassengesetz, Waldgesetz, das passt eigentlich auch nicht so mehr. Die nächste Stufe war ganz automatisch national. Dort ist klar, nationale Politik gleich internationale Politik. Habe mal angeschaut, was interessiert mich. Dort hat mich eigentlich alles interessiert. Staatspolitik, Verteidigungspolitik und Außenpolitik. Da habe ich mir gesagt, jetzt kandidiere ich für das. Und das war genau ein Jahr voraus. Im Herbst, Oktober 1971, kandidiere ich für den Nationalrat.
Aber was hat Sie in die Politik gezogen? Sie sind in der Wirtschaft gut unterwegs gewesen, Sie haben es gesagt, international. Was hat Sie in die Politik getrieben? Sie hätten einfach in der Wirtschaft Karriere machen
können. Ja gut, ich war damals 27 gewesen. Ich dachte, Politik ist sowieso ein Nebenamt. Hat mich einfach interessiert, weil es etwas läuft. Und immer mit der Idee, man könne etwas bewegen und etwas mitentscheiden, mehr als ein Stimmbürger. Ja, und das ist natürlich nationale Politik da, wo mich am meisten angesprochen hat.
Haben Sie das von Ihren Eltern mitbekommen, das Bewusstsein?
Der Vater hat lokal politisiert, also kommunal in der Gemeinde politisiert.
Und was hat Ihr Vater dazu gemeint, wo Sie gesagt haben, jetzt gehe ich gerade in die Nationalpolitik?
Der hat eigentlich immer alles positiv zur Kenntnis genommen, was ich gemacht habe. Er hat ihm gepasst, er tut wenigstens der Junge etwas und hängt nicht um.
Mit 27 war das. Wie haben Sie das geschafft, in den Nationalrat zu kommen?
Dann habe ich das gemacht, was damals eher auf der schiefen Ebene war, nämlich die Idee vom Marketing. Heute ist schon Marketing überall.
Wieso war das da auf der schiefen Ebene?
Das war schon keine Wissenschaft. Das war einfach so Blabla. Man verkauft Kamione Marketing, das muss man gerne planen. Und ich habe gefunden, an der Uni St. Gallen, sogar der Professor ist dort schief angeschaut worden, Professor für Marketing und Werbung. Das gibt es ja nicht. Aber wir haben hier einen Katzen gehalten. Und dort habe ich gelernt, wie man Nüdeli verkauft und dass Cornflakes nicht sollten und Wäschpulver nicht sollten die leeren Büchsen sein, also Mogelpackungen haben. Das muss ehrlich und direkt sein. Ich habe gesagt, genau das, was ich dort gelernt habe, an der Uni St. Gallen, tue ich jetzt im Verkauf von meinen politischen Ideen gegenüber später potenziellen Wählern einmal verkaufen. Und habe einen Plan. Dann brutal mein Wahlkampf geplant, ohne dass man es gemerkt hat ringsum. Im Kanton St. Gallen, ja, nur da müssen wir bekannt werden. Ja, und dann ist es losgegangen.
Und wie hat der Geheimplan genau ausgesehen?
Ich habe mal Karten vom Kanton St. Gallen genommen mit der Gemeinde und habe geschaut, dass man mich möglichst viele Gemeinden einlädt. Ist gleich wo, in einem ornithologischen Verein, bis in der Musik, Turnen, ist ja wirklich gleich wo.
Und dass man sie als Kandidat einlädt, oder?
Nein, dort hat man den jungen Rindtaler eingeladen. Das war offenbar ein glatter Keib. Nicht eingeladen, originell in seinem Referat. Hat ja gerne jemand ein Jahr voraus an die Wahlen gedacht. Die kommen immer am Schluss und machen einen grossen Tamtam. Und ich einfach musste mein Feld vorbereiten, so wie in einem Haus ein Fundament bauen, dass ich dann nachher setzen kann. Und das ist mir offenbar sehr gut gelungen. Ich hatte dann vor, ich war noch ledig, und zwar sehr ledig. Ich wollte Karrieren aufbauen, nicht den Frauen anspringen. Ich habe dann ein Haus angefangen zu bauen. Etwa 3 Wochen vor der Wahl.
Also ohne Frau haben Sie einfach mal zuerst ein Haus gebaut?
Ich baue gerne. Auch immer bauen. Ein Haus bauen, hat einem Architekt und der Handwerker gesagt, wenn ich gewählt würde, was ich auch hoffe, gibt es am Montag um 10 Uhr nach der Wahl eine Bausitzung. Und wird das Haus auf alle Seiten einen Meter grösser. Und ohne Baubewilligung. Und dann sind sie am Montag gekommen. Und dann haben wir noch angefangen, ein Haus, das sieht man heute noch im Haus, einen Meter grösser und ein paar Ziegel höher. Und die Gemeinde hat es vermutlich zwischenzeitlich gemerkt, das ist aber schon 30 Jahre seither.
Und warum haben Sie das gemacht? Das war eine Belohnung für sich selber?
Nein, ich fand, es ist ein Unterschied, ob ich dort drinnen wohne, dann später mal mit einer Frau und vielleicht mit Kind, oder ob ich Nationalrat sei, weil ich ja sehr social bin, also wenn man Leute einladen kann, dann braucht man ein bisschen mehr Platz, braucht man grössere Garderobe, grössere Parkplatz und dann einfach auf das spekuliert, wenn gewählt wirst, musst du da haben. Aber ich musste vorher anfangen zu bauen, sonst hätte es gesagt, der baut sich schon ein Haus. Und dann gesagt, ja, ich habe schon vorher angefangen, auch wenn es nur 3 Wochen vorher war.
Es ist Ihnen auch ein bisschen ums Prestige gegangen. Er ist dann jemand als Nationalrat?
Nein, nicht ums, mir geht es eigentlich nicht ums Prestige. Ich baue ja seit ich 16 Jahre baue. Dann habe ich meinem Vater gesagt, du, wir bauen alle Häuser und bauen so Zeug und ich habe nichts. Und die bauen alle, weil sie einen Wertsteiger haben. Und ich habe nichts und sage, dann baut er ein selber Haus. Und ich sage, gut, dann baue ich mir ein selber Haus. Prestige gibt das eigentlich nicht.
Und was ist es dann gegangen?
Ja, mit 27 wollen sie mal aussuchen von daheim. Ich bin immer bei den Eltern gewohnt. Und im Dorf. Und dann wollte ich irgendwann ein rechtes Büro wollen. Und auch mal für mich sein.
Also Sie sind eigentlich Nationalrat geworden, dass Sie von zuhause können ausziehen können?
Nein, das schon nicht. Ich bin Nationalrat geworden. Wegen der Aufgabe. Ich habe in St. Gallen gewohnt, aber in einer Wohnung, wo ich schon dann war. Aber wenn alle Eigentum kaufen und machen, haben wir gesagt, das ist ja nicht so dumm, dass die das machen. Wenn das so gescheit ist, dann bin ich nicht dümmer als die anderen, dann will ich das auch. Die Presse hat ja nichts zu tun.
Ja. Was treibt einem in die Politik? Bei Edgar Oehler war es der Wunsch nach einer Karriere, bei der Grete Haller der Kampf um mehr Gerechtigkeit. Was gibt es sonst noch für Gründe, dass sich jemand sagt, doch, ich gehe in die Politik? Im zweiten Teil des Inputs machen wir uns in der Wandelhalle vom Bundeshaus auf die Suche. Wir reden mit dem Bundeshaus-Korrespondent von Schweizer Radio DRS, Patrick Wülser. Er hat den Politalltag in den letzten 5 Jahren von ganz nah beobachtet. Zuerst gibt es jetzt aber nochmal andere Gründe, nämlich «Other Reasons» von der Heidi Happy. Politik machen, ist das ein Beruf, eine Berufung oder ein Job, den man gerne anderen überlässt?
Input.
Was genau treibt die Leute in die Politik? Bei Grete Haller war es eine Frauenfrage, beim Edgar Oehler das Ideal von einer Karriere nach einem traditionellen männlichen Rollenmodell. Was gibt es sonst noch für Motive, dass man in die Politik will? Einer, der in den letzten 5 Jahren die Politiker in ihrem natürlichen Lebensraum beobachtet hat, nämlich im Bundeshaus, das ist der Patrick Wülser, Bundeshaus-Korrespondent von Schweizer Radio DRS. Vor 5 Jahren, also im ersten Arbeitstag, hat er sich gewundert am Verhalten der Politikerinnen und Politiker.
Da war ich erstaunt in meiner bisherigen journalistischen Arbeit, bis dann eben als Reporter oder Recherche beim Espresso haben die Leute meistens nicht so Freude gehabt. Man hat angerufen und etwas von ihnen wollen. Also da hat man zum Teil auch müssen küdeln, was sie ins Studio kommen, in ein Live-Interview. Und das ist mir dann extrem aufgefallen in dieser Wandelhalle, dass wenn man mit einem Mikrofon durchläuft, dass die Leute fast auf einen zukommen, also ein grosses Mitteilungsbedürfnis haben. Im Hinblick auf ein Wahljahr oder auf eine Abstimmung, aber um es positiv formulieren, unheimlich professionell. Also, dass die meisten sind in einem Kurs gewesen, können sich artikulieren, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied wie zu einer Gemeindesebene oder so. Also, dass man bis und mit herkommen kann und sagen, ich sollte gerne 30 Sekunden haben zur Stammzelle oder zum Asylgesetz. Und dann kommen 30 Sekunden, wenn man sagt, man sollte noch für eine andere Sendung 20 Sekunden haben. Da hat es ganz viele Parlamentarier, die das professionell können und auch schon Vertrauen haben im Alltag miteinander zusammenarbeiten, dass man sie auch nicht irgend verunstaltet oder so, dass man noch richtig mit dieser Quelle umgeht.
Eine totale Professionalität also. Bei den Neuen, Bei denen, die nach den Wahlen zum ersten Mal im Bundeshaus sind, bei denen sagt das natürlich noch nicht immer so.
Also ich kann da nicht Noten verteilen und sagen, das sind die Stümper gewesen. Mir ist aufgefallen, die Leute sind auch eingeführt worden. Das ist übrigens nicht unkompliziert, auch für eine Journalistin oder einen Journalist. Der ganze Ablauf, also vom ganzen Papierkrieg, wie funktioniert der Gesetzesfahne, die eine Grundlage ist für eine parlamentarische Diskussion, all die Instrumente, die es gibt für einen Politiker, also Postulat, Interpellation, einfache Anfrage zu begreifen, oder wenn was man redet und wie lange was man darf reden. Und das hat man gemerkt, also die Leute müssen zuerst eingeführt werden. Ich habe mich an ein Beispiel besinnen, wo ich schmunzeln musste. Also in dieser Wandelhalle ist ja manchmal ein Gewuschel, chaotisch, ganz viele Leute, da gibt es Medienschaffende, da gibt es Politiker. Und eine junge Politikerin, eine frisch gewählte, hat neben mir lauthals im Nattel quasi ihrer Freundin eine Live-Reportage durchgegeben. Eben, sie stehen jetzt hier im Wandelhalle und das sind ganz verrückt. Und all die schöne Sachen und Privilegien, die es hier gibt, was man darf gratis kopieren und einen Gummi und einen Computer bekommen. Und das hat sie irgendwie voller Stolz ihrer Freundin erzählt. Und das hat mich dann ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Und sie hat natürlich auch nicht gewusst, wer ich bin nebendran. Also sie hat das auch nicht verwendet. Aber also offenbar, auch wenn man eidgenössischer Politiker ist, sind es irgendwie ganz kleine Sachen, die ihm offenbar nicht Freude machen, wenn man frisch gewählt ist.
Die neue Rolle als Volksvertreter, als Nationalrätin, die kann einem am Anfang recht Eindruck machen, wenn man auf einmal merkt, man ist jetzt eine oder einer von diesen 200 Auserwählten.
Das Amt ist mit Prestige verbunden, mit Ansehen, mit gewissen Privilegien. Man wird doch während der Session alltag 3-4 Mal umworben von irgendwelchen Lobbyorganisationen oder von der Industrie, wird eingeladen zum Essen. Und da gibt es immer nur das Beste. Also das ist sicher irgendwann für ein paar ohne Freude und eine Motivation. Aber ich denke, ja, ganz viele Leute lernen kennen in diesem Bundeshaus, wo ich den Eindruck habe, die haben wirklich den Eindruck, das ist eine Staatsaufgabe, also das ist etwas Besonderes, in diesem Parlament zu sitzen, und das ist Knochenbüte. Typisch für diese Leute ist für mich immer der Augenblick, wenn das Parlament ein neues Geschäft vornimmt. Also ob das Landwirtschaft ist, ob das Stammzellen sind oder ob das eine weitere Tranche der Gesundheitspolitik ist, das sind häufig Botschaften von 200-300 Seiten, und dann tut der Präsident von einem dicken Dossier so das Gummeli lösen, und das knallt dann so und klappt auf und sagt, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Geschäft so und so. Und dann denke ich immer, also das gibt Arbeit, das alles zu lesen. Es hat meistens eine Kommissionssprecherin, einen Kommissionssprecher, der muss ausführen, um was es geht und dass man das machen kann. Also da muss man geschafft haben dafür. Also ich denke, es gibt ganz viele Leute, die Interesse haben, eben solche Knochenbüte zu leisten und Freude haben, dürfen mitzugestalten, eben Politik oder schlussendlich, wie es in der Gesellschaft geht.
Das ist ja quasi der Idealtypus, eigentlich das, was man sich wünscht, auch als Wählerin, als Wähler, dass die Politik das wirklich alles durchlesen und dann kompetent sind und so Entscheidungen treffen, die für die Schweiz gut sind.
Ja, eben, also das ist nicht nur eine Wunschvorstellung, sondern solchen Leuten begegnet man in beiden Räten, würde ich aber sagen, vorwiegend auch im Ständerat. Es gibt natürlich auch den anderen Typus, also es gibt den Nationalrat, mit dem habe ich nicht so viel zu tun, aber wenn ich dem begegne, der erzählt mir eigentlich immer wieder von seinen Hühnern oder seinen Schafen. Also, der ist primär für Hühner und Schafe im Parlament. Ich habe manchmal den Eindruck, der Rest interessiert ihn jetzt nicht gigantisch. Es gibt andere Parlamentarier, die sind vielleicht sogar weniger für ihre Partei im Parlament, sondern dann weiss man, der ist von dieser Krankenkasse. Und immer wenn es um Gesundheitspolitik geht, dann weiss man, jetzt redet Helsana oder die Visano oder welche, was auch immer. Also es sind klare Interessensvertreter, wo man auch spürt, was die das machen.
Der Patrick Wülser, als Politjournalist im Bundeshaus, hat er es mit ganz verschiedenen Typen von Politikerinnen und Politikern zu tun. Mit den einen ein bisschen mehr, mit den anderen weniger.
Es gibt die Politiker, die denken, wie es im Volkshaus Leute gibt, die sich politisch nicht äußern, also nicht an die Urne gehen oder so. Also quasi die schwiegende Mehrheit gibt es auch im Parlament Leute, die sind zwar präsent, aber man sieht es oder hört es nie. Also das fällt mir häufig auf, wenn dann mal jemand ans Rednerpult geht während der Session und dann muss man das Zoologiebuch, das ist ein Büchlein mit allen Fotos und Namensbeschreibungen und Berufen, wo man dringend eben dann muss ich schon das Zoologiebuch führen und sagen, du, was ist das überhaupt für einen, den ich noch gar nie gesehen und das halt nach 4 Jahren und das ist halt das Anzeichen, was ein sogenannter Hinterbänkler ist.
Ein anderer Typus, den wir noch nicht angesprochen haben, ist der Machtpolitiker, der jetzt nicht primär überlegt, was ist für die Schweiz am besten, sondern der vor allem denkt, wie komme ich zu mehr Einfluss, zu mehr Macht. Spürt man so den Machtanspruch bei den Politikerinnen und Politikern?
Machtansprüche habe ich eigentlich in diesen 5 Jahren nie von einem Politiker oder von einer Politikerin gespürt. Zum Teil, was man sich wichtig nimmt oder was man halt zu allem, was passiert, wir müssen noch eine einfache Anfrage lancieren in Fragestunde am Bundesrat. So, man manchmal das Gefühl, hast du das jetzt noch nötig oder die machen das jetzt auch gerade ein bisschen für ihre Wählerschaft zu befriedigen oder so. Mehr Leute habe ich erlebt, die eine bestimmte Mission haben oder eine bestimmte Botschaft, ob das jetzt ist für weniger Verkehr, für gesündere Luft, gegen Cannabis oder für mehr Wettbewerb, wo man ganz klar spürt, also das ist irgendwie ein ideologischer Rucksack, den sie bei sich haben und für das kämpfen sie in jeder Session, in jeder Debatte und das Thema kommt immer wieder so. Und also zum Teil nicht unsympathisch, aber einfach, eben, es muss nicht einmal christlich motiviert sein. Es kann eben auch irgendwie ein liberales Gedanke gut sein oder eben ein sozialdemokratisches Anliegen, aber einfach, wo man spezialisiert ist auf eine bestimmte Mission.
Politiker mit einer festen Überzeugung also. Der Bundeshauskorrespondent von Schweizer Radio DRS, der Patrick Wülser, und seine ganz persönlichen Eindrücke von der Klasspolitik. Für ihre Arbeit im Parlament bewegen sich die Politikerinnen und Politiker aber nicht nur im Bundeshaus. Um ihre Ideen bekannt zu machen, treten sie auch in den Medien auf und werden so zu Personen von der Öffentlichkeit. In seinem Buch «Der öffentliche Mensch» geht der Psychiater Mario Gmür solche Figuren auf den Grund. Medientauglichkeit sei heute in der Politik eine zentrale Fähigkeit. Das darum, weil es im Unterschied zu früher keine Parteipresse mehr gibt. Zeitungen mit einer ganz klaren politischen Ausrichtung, die die Politikerinnen und Politiker quasi als Sprachrohr brauchen können, die gibt es heute praktisch nicht mehr. Im heutigen Mediensystem muss man sich die Aufmerksamkeit immer wieder neu erkämpfen.
Die Medien stehen unter Quotendruck, unter Auflagendruck. Sie sind darum aus auf Sensationen, oder? Und der Politiker muss heute sich auch in diesen Medien sensationsgerecht präsentieren. Und das ist das, was meines Erachtens heute Politik mehr prägt als früher.
Was für ein Typ ist in dieser Medienlandschaft erfolgreich?
Erfolgreich in dieser Medienlandschaft ist dann eben, wenn ich es jetzt mal ein bisschen psychiatrisch sagen darf, an sich fast ein bisschen mehr der hysterische, theatralische Typus, der einen Hang hat zur Selbstinszenierung in der Öffentlichkeit, zur Dramatisierung auch, zur Emotionalisierung, also eigentlich alles, was die Medien wünschen.
Als Politiker muss man sich heute auch als Person gut vermarkten. Man muss seine Botschaften spannend verkaufen und so verpacken, dass sie beim Publikum auch Gefühle auslösen. Ein Politiker, der das alles kann, der wüsste, nach welchen Regeln die Medien funktionieren, der hat es einfacher, meint der Psychiater Mario Gmür. Das Risiko, das man dabei aber eingehen muss, das sei ein Skandal.
Es gibt die, die durch so eine Skandalisierung dann eine Art sozial hingerichtet sind, die in ihrer Existenz zerstört sind. Das sind aber meistens die, die von der Persönlichkeit so einen Hang haben und es ist immer ein Fehler, zur sich idealisieren zu lassen und den Perfektionismus vortäuschen. Weil wenn jemand sich idealisieren lässt, kommt es immer zu einer Enttäuschung mit nachträglicher Abwahl und so weiter, mit nachträglicher Entwertung. Und wenn jemand so ein perfektionistisches Gehabe hat, mache ich nie einen Fehler, oder? Dann natürlich auch. Dann, das ist sehr attraktiv für Journalisten, den Finger drauf zu zeigen. Die, die das meistens gut überlebt, sind die, die eben das nicht machen, oder? die sowieso so viel Skandal produzieren, dass ein Skandal zu den nächsten immer vergessen wird, was sich leisten können, oder? Also ich würde eigentlich sagen, der Blocher ist diesbezüglich ein begnadeter Bundesrat. Es sind auch die sehr geeignet, dass sie Skandal überleben. Und auch da ist der Blocher, also so quasi hochtalentiert, dass er sich nie ein Schuldgefühl machen lässt. Er tut sich nie auf eine Ebene von Schuldgefühl einlassen und darüber verhandeln, sondern ohne schlechtes Gewissen steht er zu allen guten und schlechten Eigenschaften, die er hat. Und überlebt dadurch auch sämtliche Fehler von allen anderen Politikern oder sehr vielen Politikern, die sich nicht so verhalten wie er, schon längstens den Kopf gekostet hätte.
Wer immer will perfekt sein, als perfekt angeschaut werden, der lebt gefährlich in der Politik. Der riskiert, dass wenn es einmal einen Skandal gibt, wenn die Stimmung kehrt in der Öffentlichkeit, dass er schlussendlich auch persönlich Schaden nimmt, weil er zu wenig trennt zwischen der Funktion, die er hat, und der Person, die er ist.
Was schlecht ist, ist, dass du sehr bekümmert sie um so quasi eine saubere Weste. Das will makellos sein und so weiter. Das ist meistens verhängnisvoll für eine Politikerkarriere. Also ein typisches Beispiel ist ja in der Schweiz Frau Kopp, die glänzend überlebt hätte, problemlos, wenn sie eigentlich relativ das Ganze locker genommen hätte und einfach nicht zurückgetreten wäre.
Mit Perfektionismus kommen wir in der Politik nicht weit, sagt der Psychiater Mario Gmür. Für eine erfolgreiche Politkarriere brauche ich eine dicke Haut.
Input.
Wie geht man damit um, wenn man in der Politik unter Druck kommt? Was macht man, wenn man öffentlich kritisiert wird? Wie das Gret Haller und Edgar Oehler gemacht haben, sie erzählen es uns im dritten Teil des Input. Tokotronic sind das mit Kapitulation. Aufgeben, die weiße Fahne schwenken, Politikerinnen und Politiker bleibt das manchmal nicht erspart. Und gleich, in genau 6 Wochen wählen wir das eidgenössische Parlament und es kandidieren so viele Leute wie noch nie. Input fragt darum, was ist der Reiz von einer Politkarriere?
Input.
Die Affäre um den Rücktritt vom Bundesanwalt Valentin Rohschacher diese Woche zeigt, in der Politik braucht es manchmal eine dicke Haut. Von Bullshit ist da die Rede, von Komplott, von Keimplan oder von Filz. Besonders jetzt im Wahlkampf, da kippt der Ton schnell ins Giftige. Und als Beobachter fragt man sich manchmal, warum tut man sich das als Politiker überhaupt an? Abschliessend beantworten kann man diese Frage natürlich nicht, aber spannende Antworten gibt es trotzdem. Auskunft über die Motivation von Politikerinnen und Politikern geben in dieser Sendung 2 Politgrössen, die die Schweizer Politik in den letzten 30 Jahren geprägt haben. Gret Haller, die als SP-Nationalrätin ihre Karriere als Präsidentin vom Nationalrat gekrönt hat, und der Küchenkönig Edgar Oehler, der rekordverdächtige 24 Jahre lang als CVP-Vertreter im Nationalrat war. Beide haben ihre politische Karriere seit ein paar Jahren jetzt aber abgeschlossen und müssen darum auch nicht an ihre Wiederwahl denken, wenn sie da bei Input über das Politgeschäft reden. Was ist der Preis, wenn man sagt, mal doch, ich will Politiker werden?
Sie müssen natürlich viel Freizeit einsetzen. Wenn eine Anfrage kommt, das ist leider heute noch so, für ein Referat, wenn es irgendwie möglich ist, gange. Die vertrauen auf sie, wenn sie als Politiker einladen, ist das ihre Klientel. Das prägt, sie haben keine Freizeit. Das Parlament ist eine eigentliche Diktatur für den Kalender. Sie müssen ihr Leben, das habe ich machen, 24 Jahre auf Parlament ausrichten. Wenn es BEM befohlen wird, dann ist die Sitzung von der Kommission, dann gibt es keine Diskussion, dann muss es sein. Wenn jeder seine Würste reinbringen will, ist es völlig unmöglich, das Parlament gerne nicht tagen. Die Sessionen sind in der Verfassung festgelegt. Da müssen Sie sich massiv auf das einstellen.
Und was ist der Preis, dass Sie Ihre Freizeit verplanen und so nach dem Parlament ausrichten?
Für mich war das kein Preis, weil ich sowieso nicht gerne Ferien mache, weil ich so gerne arbeite dafür.
Und Ihre Familie?
Die hat das immer fröhlich, munter mitgemacht. Macht auch heute noch mit. Ich bin aber ein flotter Typ, offenbar.
Haben Sie nie gesagt, Sie sind zu wenig daheim?
Familie? Ja, gelegentlich haben sie das schon gesagt, ja, hast du das so richtig verstanden. Und dann hast du schon verstanden, sie haben doch recht gehabt. Aber es hat das Familienleben sehr gut geprägt, dann, auf die Art und Weise.
Also wie gut geprägt?
Ja, sie haben sich daran gewöhnt. Und es ist schon intakt und das ist schon wichtig.
Und dass sie irgendwann gesagt haben, ich bin zu wenig zu Hause, habe meine Kinder zu wenig gesehen, haben sie das auch mal gehabt?
Die Idee habe ich eigentlich nie gehabt.
Warum nicht?
Das ist einfach nie aufgekommen. Wobei ich muss sagen, ich bin ja schon 7 Jahre Nationalrat gewesen, als ich dann einmal eine Dame angelacht habe und eine geheiratet habe. Und die hat ja gewusst, was ich heiratet. Das hat natürlich Sachen erleichtert. Wenn jemand 7 Jahre im Parlament ist und heiratet, ist anders, als wenn jemand geheiratet, gerade frisch geheiratet ist, wenn man jung ist und dann ins Parlament geht, dann gibt es schon ein bisschen Probleme, muss ich sagen, ja.
Aber das war quasi von Anfang an auf dem Tisch, gewesen, dass sie fast nie daheim sind und darum war es auch kein Problem gewesen.
Die Familie hat nie etwas anderes gekannt. Darum ist es nicht zum Problem geworden, weil die Familie reingewachsen ist in die Belastung, die ich zeitlich hatte, und nicht umgekehrt. Das ist der grosse Vorteil.
Und vermisst haben Sie noch nie etwas in dieser ganzen Zeit?
Eigentlich nicht. Aber das Leben hat mir gefallen und hat mir etwas gebraucht, ich hätte etwas bringen können.
Ja, man hört es. Der Edgar Oehler ist zufrieden mit seiner Laufbahn. 6-mal hat ihn die St. Galler Bevölkerung auf Bern geschickt. Wenn man also den Wählerwillen nimmt als Erfolgsmaßstab, dann gehört der Edgar Oehler zu den ganz Grossen im Politgeschäft. Warum sein Rücktritt nicht so abgelaufen ist, dass man ihn in einem Hochglanzprospekt abdrucken könnte, das hören wir noch. Auch in der Karriere von Grete Haller gibt es ein Kapitel, wo ein Misserfolg vorkommt. Als Mitglied von der Berner Stadtregierung ist sie 1988 abgewählt worden. Die Wählerinnen und Wähler haben offenbar nicht gutiert, dass sie sich als Regierungsrätin zum Teil sehr pointiert gegen die bürgerliche Mehrheit der Regierung gewehrt hat. Ihre politische Karriere ist weitergegangen. Ein Jahr vorher ist sie nämlich als Nationalrätin gewählt worden. Aber in dieser Zeit, sagt sie heute rückblickend, hat sie müssen lernen, einstecken.
Ich bin in so direkten Auseinandersetzungen. Ich habe noch bald angefangen zu schweigen. Ich bin auch immer...
Ist das eine gute Taktik als Politiker?
Ja, ich bin immer relativ verletzlich gewesen. Und ich glaube, ich bis heute noch. Aber vielleicht ist es auch etwas wert, wenn man in der Politik die Verletzlichkeit behaltet. Weil wenn man sie verliert, dann verliert man auch die Sensibilität für die Themen, die man ja aufgreifen sollte. Also, mein Gerechtigkeitsgefühl habe ich eigentlich, also meine, bin ja nachher vor allem menschenrechtsrelevant tätig gewesen. Und eigentlich die Sensibilität für die Menschenwürde, die braucht auch, dass man ein bisschen selber verletzlich bleibt.
Und wie schafft man das, verletzlich zu bleiben?
Ja,
und
das ist eine
die harte Auseinandersetzung?
Das ist nach meiner Ansicht, so wie ich persönlich strukturiert bin, das Schwierigste gewesen an der Politik.
Und was ist Ihr Schutz, den Sie sich da aufgebaut haben, dass Sie nicht eben zu Grund gegangen sind? Oder?
Also ich habe ja die ganze Zeit, ja, das kann man nicht einfach so sagen. Das ist eine Frage, wie viel Widerspruch die Sprüchlichkeit, dass man verträgt, wie fest dass man mit unauflösbaren Widersprüchlichkeiten leben kann. Ob man damit leben kann, dass man weiss, etwas anderes wäre gerecht und es müsste anders sein und die Machtverhältnisse lassen es nicht zu oder noch nicht zu. Und dass man einfach damit leben kann, dass es nicht gerade durchsetzbar ist und trotzdem haltet man daran fest.
Wenn Sie jetzt schauen, von dem Punkt, wo Sie abgewählt worden sind, bis da, wo Sie dann Präsidentin gewesen sind vom Parlament, wie haben Sie sich in dieser Zeit verändert?
Ich habe angefangen, mir zu überlegen, was hat mir wahrscheinlich so viel oder was hat mir so viel Widerstand eingetragen. Und dann habe ich ein paar Sachen an mir herausgefunden, die ich ein bisschen anders muss. Ich habe zum Beispiel vorne immer gedacht, alle Leute, die ich mit ihnen diskutiere, politisch, das klingt jetzt ein bisschen einbildend, aber ich meine es eigentlich eher gegen mich, sind genau gleich schnell im Argumentieren und schnell im Überlegen und hat immer gedacht, ich bin so schwach, ich bin so weniger stark als alle anderen, die Männer und die Bürgerlichen und so. Ich muss alles zusammen auf alles, was ich an Fähigkeiten habe, voll auf den Tisch legen. Und dann habe ich herausgefunden, dass man muss auch Rücksicht nehmen auf die Randbedingungen oder einfach auf die Umgangsformen vom Gesprächspartner. Also ich bin von hier weg, kann ich viel mehr anfangen. Ich habe dann nicht mehr immer alles gesagt, was ich gedacht habe.
Sie sind höflicher geworden?
Nein, ich war nicht unhöflich vorher, aber ich weiss, dass ich gewisse Leute, ich habe dann herausgefunden, rückblickend, dass ich gewissen Leuten Angst gemacht habe, aus ganz bestimmten Gründen. die ich korrigieren konnte, zum Teil. Zum Teil wollte ich es nicht korrigieren, aber es hat dann auch Situationen gegeben, wo ich bewusst wieder alles eingesetzt habe. Aber wenn ich im Gespräch wollte, ich habe ein bisschen gelernt, wie man einem anderen auch erleichtert, sich einem anzunähern. Und da hat die Abwahlen ganz... Also das ist nicht von einem Tag auf den anderen, aber so...
Also sie haben ein bisschen besser ausgespielt, wie man auch Kompromisse aushandeln kann.
Ja, das habe ich schon vorne können. Es war mehr eine Frage vom Auftreten. Es war eine Frage davon, den anderen nicht intellektuell an die Wand zu spielen.
Und das hat funktioniert, die neue Taktik?
Ja, irgendwie ist mir jedenfalls von diesem Weg das nicht mehr passiert, dass ich abgewählt worden bin. Aber ich war auch nie mehr in einer Exekutivfunktion.
Und ist das ein besseres Gefühl gewesen, dann,
ja, das Sie hat nicht mehr Gefühl gehabt. Das hat mit dem Erreichen von politischen Zielen zu tun. Also ich wollte ja politisch etwas erreichen und habe dann plötzlich gemerkt, dass ich da eine Methode hatte, die noch nicht ganz ideal war. Also habe ich sie ein bisschen verbessert.
Sind Sie auch mächtiger geworden durch das?
Das weiss ich nicht. Wenn Sie die Macht messen an dem, was man erreicht, dann kann ich Ihnen sagen, als Frau bin ich immer noch relativ ohnmächtig gewesen und als Linke in der Schweiz auch. Aber vielleicht ein bisschen weniger ohnmächtig als vorher.
Von der Abwahl bis zur Krönung als höchste Schweizerin. In 7 Jahren hat Grete Haller beide Extreme von einer politischen Karriere erlebt. Auf dem Höhepunkt, als Präsidentin des Schweizerischen Parlaments, hat sie dann in die Diplomatie gewechselt. Zuerst als Botschafterin und ständige Vertreterin der Schweiz im Europarat und nochmal ein paar Jahre später für die OSZE, für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, als Ombudsfrau für Menschenrechte zu Bosnien im Balkankonflikt. Beim Edgar Oehler ist die Politkarriere ein bisschen anders zu Ende gegangen. Sein Abgang ist nicht ganz so glamourös ausgefallen. Haben Sie irgendwann das Gefühl gehabt, jetzt ist eigentlich genug in diesen 24 Jahren?
Ja, häufig das Gefühl gehabt, es lange. Und wenn man meine Ferienhäuser anschaut, also vom 12. Amtsjahr habe ich alle 4 Jahre ein Ferienhaus gebaut. Und warum habe ich immer ein Ferienhaus gebaut? Ich habe gesagt, es lange, jetzt denn stimmt. Und dann sind die von der Partei zusammengekommen, es lange. Ich habe gesagt, es lange von der Partei, ich lasse das Volk entscheiden. Ich bin immer wieder gewählt worden. Jetzt bin ich anfangen, ich habe immer gedacht, 4 Jahre wieder, mal ein Ferienhaus, habe ich nicht mehr Zeit. Jetzt sind sie wieder gekommen und haben gesagt, nicht ihr entscheidet, das Volk entscheidet. Bei 24 ist er ins Bund geworden. Da haben sie bekanntlich die Lex Oehler gemacht, dass wir nur 16 Jahre bleiben, sonst haben sie das Gefühl, der stirbt ja in Bern auf seinem Sessel.
Also Sie haben eigentlich nur so lange weitergemacht, um eigentlich der Partei zu zeigen, dass man sie nochmal wieder wählt.
Nein, nicht aus dem Grund, aber irgendwann habe ich ja mal, muss ja jeder hören. Aber ich habe mich nicht von steht der einer auf die Flosse, ist er sicher ein Genosse von den eigenen Abtrieben. Sie sind natürlich als Politiker, wenn sie eine Wahl gewinnen, immer ein paar Politleichen am Rand, die dann irgendwie auf den nächsten Wahlkampf wieder zum Leben erwachen. Habe ich gesagt, nicht von denen. Muss ehrlich und sauber vor dem Volk entschieden werden und nicht von Parteigremien aus. Und da habe ich natürlich knallhart durchgezogen.
Aber das war schon ein bisschen eine Trotzreaktion.
Das Volk entscheidet, nicht ein paar Parteiknuste.
Aber Sie hätten dann von sich aus sagen können, es langt und ich höre jetzt auf.
Ich habe ja gewählt und habe, wie es mich gereizt hat, und habe so viele Ferienhäuser stand in der Landschaft. Ja, habe ja wollen, aber wenn man mich zwingt, dann sagt ein Rintaler Törner.
Hat sie das verletzt?
Verletzt nicht. Ich habe die auch begriffen, wenn sie wollen. Wenn sie wollen. Aber sie hätte ja können für das Volk.
Was hätten Sie sich für einen Abgang gewünscht?
Den ich hatte.
Wann war der Moment, wo Sie dann gesagt haben, ich trete nicht mehr an zur Wahl?
An und für sich an dem Abend. An dem Abend, wo, da bin ich mit der Familie angetreten und habe meinen Rücktritt erklärt. Also mit Stil.
In ein Loch geht, sei er wegen dem Rücktritt nicht, sagt Edgar Oehler. Er sei 3 Wochen zur Kur auf Österreich, hat sich erholt und dann hat er im gleichen Tempo weitergemacht. Ab da halt einfach nur noch als Wirtschaftsführer. Bleibt am Schluss noch eine Frage an Edgar Oehler. Was ist denn geblieben von diesen 24 Jahren im Nationalrat? Was hat es ihm gebracht, dass er in die Politik ist?
Sehr viel. Es hat mein Leben geprägt. Ich wäre heute wirtschaftlich nicht da, wo ich bin. Weil das eine super Schule ist. Umgang, Denken, Problembewusstsein schaffen, Lösungen für Sinn finden, mit andersgesinnten umzugehen. Es gibt in der Schweiz immer noch Kompromisse. das Land kennenzulernen. Sie lernen andere Mentalitäten sehr intensiv kennen. Und ich bin sehr dankbar dafür, wie da die Basis war, dann für sich für all das zusammen, muss ich sagen, mit dem, was ich im Militär gelernt habe, für das, was ich heute mache.
Das also das Fazit vom Ex-CVP-Nationalrat Edgar Oehler. Und wie sieht das aus bei der Ex-SP-Nationalrätin Gret Haller? Heute mit 60 als Lehrbeauftragte an der Uni Frankfurt am Main. Was bleibt, wenn sie zurückschaut? Hat sich für sie die Politkarriere gelohnt?
Ich glaube, dass man rückblickend auf so etwas, wenn es aus dem Antrieb kommt, wie ich es gemacht habe und immer noch mich, dann ist das gar keine Fragestellung, wenn man etwas einfach hat müssen. Ich für mich kann sagen, natürlich hat es sich gelohnt, das ist wunderbar gewesen und ist auch noch jetzt und geht dann auch so weiter. Ist wahnsinnig spannend, aber das ist etwas, wo ich einfach als Geschenk empfinde. Aber auch wenn ich jetzt würde sagen, es hätte sich nicht gelohnt, ich hätte es nicht anders machen können.
Input.
DRS3 Podcast.